Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Es ist tragisch, aber die meisten Morde passieren im familiären Umfeld. Ein Mann, der seine Frau aus Kontrollzwang erwürgt, eine Tochter, die ihren tyrannischen Vater aus dem Weg schafft, oder Kinder, die ihrem Erbe auf die Sprünge helfen wollen. Doch was, wenn eine ganze Familie mordlustig zu sein scheint?
Heute geht es um den Fall einer Familie, die mehrfach durch Morde und tragische Schicksale in den Schlagzeilen war und über die nun sogar ein Buch veröffentlicht wurde. Das Buch »Ein ungeheuerlicher Mord in Gonserath« beschreibt die blutige Geschichte der Familie Breuer. Und dessen Autor sitzt heute bei uns im Studio, der Buchautor und Heimatforscher Jörg Matthias Braun. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Braun, Sie haben schon zahlreiche Bücher über Menschen aus der Region verfasst, auch mehrere Kriminalgeschichten. Was macht die Geschichte der Familie Breuer denn so besonders?
Nun, bei der Familie Breuer ist relativ viel zusammengekommen. Zum einen sind die Kinder, um die es geht, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg aufgewachsen. Und das war ja generell eine wirtschaftlich schwierige Zeit für Deutschland. Der Vater ist sehr früh gestorben, als die beiden Söhne 4 beziehungsweise knapp 2 Jahre erst alt waren. Und die Mutter stand dann mit einer kleinen Kriegsrente und den beiden Söhnen alleine da. Sie wohnten damals in Saarbrücken, wo der Vater in der Eisenhütte von Burbach gearbeitet hatte. Und der Vater stammte aus Gonserath im Hunsrück. Und da ist dann die Mutter mit den beiden Kindern eine Zeit lang hingezogen zu der Schwiegermutter und hat dann dort ihren Schwager vermutlich näher kennengelernt und dann auch geheiratet. Ob das jetzt eine Heirat aus Liebe war oder eher aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus, damit die beiden Söhne wieder versorgt sind, das ist die Frage. Aber bis das der Fall war, das war glaube ich 1925, da waren die beiden Jungs eigentlich schon halbwegs aus dem Ruder gelaufen, was die Erziehung angeht. Und ja, das hat dann auch zu den späteren Problemen geführt, denke ich.
Von Anfang an gab es aber Streit in der Familie, vor allem mit der Großmutter. Was war da los?
Ja, die Großmutter, die war auch Witwe gewesen und ihr wurde das anscheinend zu viel, Haus und Hof alleine zu bewirtschaften, nachdem dann auch der jüngere Sohn mit seiner neuen Ehefrau wieder nach Saarbrücken zurückgezogen war. Und sie wollte dann, dass ihr jüngerer Sohn mit der Familie wieder zurück nach Gonserath zieht und er sollte dann angeblich auch Haus und Hof überschrieben bekommen. Aber als dann die Familie des Sohnes in Gonserath ansässig war, wollte die Großmutter davon angeblich nichts mehr wissen. Und das hat dann hauptsächlich bei der Schwiegertochter zu einer großen Verstimmung geführt. Also der Sohn, das war eigentlich ja, jemand, der sich nicht großartig über irgendwas beschwert hat, der hat auch immer zu seiner Mutter gehalten. Und die Schwiegertochter war diejenige, die aber eigentlich auch gerne über das Vermögen bestimmt hätte. Und das wollte aber die Schwiegermutter nicht aus der Hand geben. Und das war dann über kurz oder lang der Hauptansatzpunkt für die ja, beginnenden Streitereien innerhalb der Familie, hauptsächlich zwischen den beiden Frauen.
Im Jahr 1935 soll sich dann das Schicksal der Familie drastisch ändern. Was passiert dann da?
Ja, 1935, da war der jüngere Sohn aus erster Ehe, der Josef Breuer Junior, sage ich jetzt mal, weil sein Stiefvater, den die Mutter in zweiter Ehe geheiratet hatte, der hieß auch Josef mit Vornamen, der sollte zur Feldarbeit. Und seine Großmutter, die nach wie vor Haus und Hof kontrollierte, die hat dann gesagt, ich komme mit. Und die waren dann auf einem Feld zugange. Und als die Feldarbeit gegen späten Nachmittag zu Ende war, wollte die Großmutter noch auf eine Lichtung in den Wald gehen, um da frisches Futter für die Kühe zu schneiden. Und der Josef ist ihr dann nachgegangen und hat sie von hinten mit einem Karst, also einer zweizackigen Harke, erschlagen. Und er hat dann anschließend versucht, die Leiche zu vergraben. Aber das war im Sommer und der Boden war trocken und relativ mit viel Wurzelwerk in diesem Graben, wo er sie verscharren wollte. Und da ist er mit diesem zweizackigen Arbeitsgerät halt nicht weit gekommen und hat gemerkt, das Loch wird nicht tief genug. Und dann hat er die Großmutter einfach irgendwo in den Wald geschleift und unter Dickicht versteckt. Nicht aber ohne ihr, als sie noch am Leben war, das Bargeld, was sie immer in einem ihrer beiden Strümpfe bei sich trug, zu entwenden.
Das klingt ja schon nach einer sehr kaltblütigen Tat. Wie hat er denn selber darauf reagiert? Weiß man das?
Ja, anhand der Aussagen, die in dem folgenden Strafprozess von den verschiedensten Zeugen gemacht haben, wohl absolut gefühlskalt. Also er hatte ja dann, ich glaube, es waren 15 Mark 56, also ein eigentlich lächerlich geringer Betrag. Jedenfalls keine Summe, für die man jemanden töten würde. Die hatte er dann seiner Großmutter entwendet und hat dann davon abends im Wirtshaus gut gegessen und getrunken und zwei oder drei Freunde noch freigehalten, hat ihnen Bier und Zigaretten spendiert und alle haben gesagt, die ihn nach diesem Mord an jenem Abend gesprochen und getroffen hatten, wir haben überhaupt keine Veränderung im Vergleich zu sonst gemerkt. Und auch bei den Aussagen, die er vor Gericht getan hat, blieb er eigentlich absolut emotionslos.
Das heißt, man kam ihm also auf die Schliche. Wissen Sie, wie und wann er dann festgenommen wurde?
Ja, der Josef war ja mit der Großmutter zusammen am frühen Nachmittag auf das Feld gefahren mit einem Kuhgespann. Und die Kühe hatte er dann am Feldrand ausgespannt, um sie weiden zu lassen. Und als er dann abends wieder zurückkam zu dem Wagen, hat er die Kühe aber nicht mehr gefunden. Die hatten sich dann irgendwo ein bisschen selbstständig gemacht auf der Suche nach gutem Futter. Und er hat dann, weil er ja die Großmutter erschlagen hatte und dementsprechend alleine abends nach Hause kam, behauptet, die beiden hätten sich getrennt und er hätte die Kühe gesucht, aber nicht gefunden und sei dann quasi alleine nach Hause gegangen und wisse nicht, wo die Großmutter sei. Und sein Stiefvater, der Sohn der Großmutter, der hat seine Mutter natürlich dann abends vermisst. Und dann ist der Josef Junior sogar noch mit seinem Stiefvater zusammen auf die Suche oder vermeintliche Suche nach der Großmutter gegangen, aber in einer ganz anderen Ecke als dort, wo er wusste, wo die Leiche liegt. Und weil sie am nächsten Morgen, das war dann ein Sonntag, immer noch nicht zu Hause war und keiner wusste, wo sie ist, hat der Ortsvorsteher eine Suchaktion mit möglichst vielen Bürgern von Gonzerath angesetzt und man hat dann in alle Richtungen die Flur und die Waldstücke abgesucht und dabei dann auch die Leiche gefunden. Und auch an dieser Suchaktion nach der Großmutter hatte sich der Josef Breuer wieder beteiligt und hat dann, als er gemerkt hat, man kommt jetzt näher zu der Fundstelle, auch versucht, aktiv Einfluss zu nehmen und behauptet, da hätte er gestern Abend schon mit seinem Vater nach der Oma gesucht, da sei nichts. Und man hat dann aber dort weitergesucht, wie es geplant war, und hat dann letzten Endes die Leiche gefunden. Und als die Leiche der Großmutter gefunden war, da ist der Josef Breuer weggelaufen. Und das hat ihn natürlich verdächtig gemacht, mal ganz davon abgesehen, dass er ja sowieso nicht der beste Mensch war und dementsprechend vermutlich auch im Dorf schon bekannt war. Im Prozess hat sich herausgestellt, dass er wohl ein notorischer Lügner war, dass er gerne sich selbst dargestellt hat und versucht hat, größer zu scheinen, als er wirklich war. Und zur Arbeit ist er auch sehr unregelmäßig nur erschienen, und sodass er dadurch relativ schnell verdächtig war. Und noch am selben Nachmittag, sonntags, kam die Polizei aus Bernkastel-Kues nach Gonzerath, das sind ja Luftlinie nur so 5-6 Kilometer. Und man hat ihn dann mitgenommen ins Amtsgerichtsgefängnis nach Bernkastel. Und dort hat er dann zuerst geleugnet, die Großmutter erschlagen zu haben. und hat dann aber in einem zweiten Verhör zugegeben, sie von hinten erschlagen zu haben. Und als Grund nannte er damals an dem ersten Tag noch, dass es lediglich um das Geld, was die Großmutter mit sich führte, gegangen sei.
Was ja nicht viel war. Wir erinnern uns, das waren 15 Mark.
Ja, was. 15 Mark 56 oder sowas.
Josef Breuer wurde dann also festgenommen und saß wahrscheinlich in Untersuchungshaft. Aber sein Bruder war zu dem Zeitpunkt auch schon im Knast. Warum das denn?
Michael oder Michel, wie er in Gonzerath hieß, der war 4 Jahre älter als der Josef und auch anscheinend kein Kind von Traurigkeit. Und der war gerade mal 14 Tage vor dem Mord an der Großmutter wegen einer Messerstecherei, die ein paar Monate zurücklag, wo es um einen Streit zwischen der Familie Breuer und einer anderen Familie ging, zu 8 Monaten Zuchthaus in Trier verurteilt worden, wo er, glaube ich, schon 2 oder 3 Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte. Und der war also quasi zu dem Zeitpunkt schon weggeschlossen.
Der Mordprozess startete dann in Trier. Ja. Warum wurde dabei auch die Mutter tiefer in den Fall mit reingezogen?
Ja, in seinem ersten Geständnis hatte Josef Breuer ja gesagt oder als Motiv angegeben, dass er an das Bargeld wollte, das seine Großmutter immer mit sich führte in einem ihrer Strümpfe. Und das hat er aber nach kurzer Zeit, ich glaube schon am nächsten Tag, widerrufen und hat seine Mutter schwer belastet. Er hat also behauptet, dass er die Großmutter nur erschlagen hätte, weil seine Mutter das von ihm verlangt habe. Sie habe früher schon den älteren Bruder, der jetzt in Haft war, bedrängt und negativ über die Großmutter gesprochen. Die sei jetzt alt genug und hätte lange genug gelebt und es wäre Zeit, dass die Alte kaputt geht, wörtlich. Und hat also ständig an dem ältesten Sohn hingesprochen und ihn gedrängt, doch die Großmutter für sie quasi zu ermorden. Und da der Michel ja im Gefängnis saß seit 2, 3 Monaten und jetzt dann auch verurteilt worden war zu 8 Monaten, war der also nicht mehr verfügbar. Und seitdem hätte dann seine Mutter sich an ihn, also an den Josef, gewandt und quasi dasselbe von ihm verlangt. Und letzten Endes habe er sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als die Großmutter dann zu erschlagen, als die Gelegenheit günstig war, damit er endlich seine Ruhe vor der Mutter hatte. Das war das, was er in dem zweiten Geständnis gesagt hatte. Und dem mussten die ermittelnden Beamten natürlich nachgehen. Man hat dann die Mutter auch aufs Amtsgericht nach Bernkastel geführt und hat sie dort vernommen. Und sie war nicht in der Lage, diese Anschuldigung so weit zu entkräften, dass man ihr Glauben geschenkt hätte. Und letzten Endes hat man dann auch sie in Untersuchungshaft genommen. Und in dem Schwurgerichtsprozess, der anschließend in Trier stattfand, wurde der Josef also wegen Mordes angeklagt und seine Mutter wegen Anstiftung zum Mord.
Das sind ja innerfamiliäre Streitigkeiten. Ich stelle mir vor, das ist sehr, sehr schwer nachzuweisen vor Gericht, wer da was gesagt hat und zu welchem Zeitpunkt. Gab es denn irgendwie Zeugen oder andere Beweise, die dann im Prozess offengelegt wurden?
Ja, also man hat relativ viele Nachbarn der Familie Breuer befragt, die da also öfters in dem Haus ein- und ausgingen oder wo die Mitglieder der Familie Breuer dann auch bei den Nachbarn zu Gast waren. Und es wurde eigentlich einhellig bestätigt, dass es sehr viel Streit bei den Breuers zu Hause gab. Auch so, wie das der Josef schon ausgesagt hatte, hauptsächlich zwischen seiner Mutter und seiner Großmutter. Aber die Zeugen haben eigentlich unter dem Strich alle zugunsten der Mutter ausgesagt. Nämlich, ja, man habe diese Streitereien gehört, auch dass derbe Worte der Beschimpfung gefallen sein, aber von beiden Seiten. Also das war jetzt nicht nur so, dass die Mutter in Richtung ihrer Schwiegermutter Beleidigung ausgestoßen hat, sondern auch umgekehrt. Aber keiner der Zeugen vermochte zu sagen, dass er jemals gehört habe, dass die Mutter einen der Söhne zu einer solchen Tat an ihrer Schwiegermutter angestiftet habe. Und man hat dann sogar während des Prozesses die beiden kleinen Schwestern der Breuer-Jungs befragt. Die waren damals 8 und 10 Jahre alt und haben die ganze Tragweite des Geschehens ja gar nicht verstanden. Aber auch sie haben ausgesagt, sie hätten niemals gehört, dass die Mutter einen der Brüder quasi zu einer solchen Tat an der Großmutter angestiftet hätte.
Und wie sah das Gericht dann die Sache? Wie lautete das Urteil?
Ja, das war ein Schwurgericht und die Geschworenen, die befanden den Josef Breuer Junior für schuldig des Mordes an seiner Großmutter. Und dementsprechend hat ihn der Richter zum Tode verurteilt, hat aber gesagt, aufgrund seines jugendlichen Alters, er war ja immer noch 18, würde er eine Umwandlung der Todesstrafe in eine lebenslange Haft befürworten. Das hätte aber erst im Rahmen einer Revision und eines neuen Prozesses quasi stattfinden können. Und so lange stand erstmal die Todesstrafe. Und die Mutter, der hat man zwar eine moralische Mitschuld gegeben, aufgrund der Tatsache, dass die Söhne die ständigen Streitigkeiten zu Hause und die derben Beschimpfungen zwischen ihr und der Großmutter mitbekommen haben, dass man die Kinder nicht quasi vor die Tür geschickt hat und das Ganze im stillen Kämmerlein mit sich ausgemacht hat. Das hat man dann schon als moralische Mitschuld gewertet, aber hat gesagt, auch der Staatsanwalt, das ist zu vage, um jetzt darauf ein Todesurteil fällen zu können. Und dementsprechend hat man die Mutter freigesprochen und sofort aus der Haft entlassen.
Todesstrafe, das klingt jetzt für unsere Ohren erstmal komisch, aber damals gab es die noch.
Ja, die gab es. Und ein gutes Jahr nach dem Mord wurde dann das Todesurteil vollstreckt. Und er wurde in Trier durch das Richtbeil hingerichtet. Und das ist natürlich etwas, wenn man sich das aus heutiger Sicht vergegenwärtigt, ja, was man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Also wenn es die Guillotine gewesen wäre, dann hätte man vielleicht noch sagen können, okay, da hat der Scharfrichter dann nur irgendwie den Mechanismus, der das Beil oben hielt, ausgelöst und das fiel dann runter und hat den Kopf abgetrennt. Aber es gab in Preußen Scharfrichter, die 150 oder 200 Menschen mit dem Fallbeil in ihrer Karriere, wenn man das so sagen will, hingerichtet haben. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was in denen so vorgegangen sein muss. Also die müssen ja auch total unempathisch gewesen sein, sonst kann man ja so eine Arbeit nicht über Jahrzehnte machen. Und
das heißt, Richtbeil ist wirklich, da nimmt der
eine große Axt sozusagen.
Genau.
Und der Verurteilte liegt also mit dem Oberkörper auf dem Hauklotz. Da gibt es eine Aussparung, in die dann der Kopf reinpasst. Und ja, dann wird quasi zugeschlagen.
Der Verurteilte muss dann hoffen, dass der Henker in dem Fall ein gutes Zielvermögen hat.
Genau, und dass es mit einem Schlag quasi vorbei ist.
Waren das dann öffentliche Hinrichtungen oder wie passierte das?
Teils. Also jetzt diese Hinrichtung glaube ich nicht. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass die morgens um 4.40 Uhr im Gefängnis stattgefunden hat, wird die wahrscheinlich ohne Publikum stattgefunden haben. Aber es gab in der Preußenzeit auch Hinrichtungen, die öffentlich stattfanden.
Aber war das die übliche Bestrafung für Morde oder für was gab es noch alles die Todesstrafe?
Ja, ich denke mal, für entsprechende Kapitalverbrechen häufig wurden dann auch langjährige Zuchthausstrafen ausgesprochen, je nach Schwere. Aber ich habe einige Fälle recherchiert, beispielsweise einen Giftmord, wo eine Ehefrau ein Verhältnis hatte und ihr Geliebter hat ihr Arsen besorgt und das hat sie dem Ehemann in die Pfannkuchen eingebacken und der ist dann daran gestorben. Die wurden beide zum Tode verurteilt und hingerichtet. Aber ich habe auch in Bernkastel aus den 1850er Jahren einen Fall gehabt. Da wurde eine 5-jährige Tochter durch die böse Stiefmutter, muss man in dem Fall so sagen, einfach verhungern lassen. Und die wurde sogar anschließend obduziert, die Kleine. Und das ist ja zu den damaligen Zeiten, wo die Kirche ja noch viel mehr Macht hatte, etwas ganz Außergewöhnliches gewesen, denke ich mal, dass man nochmal einen Toten ausgräbt. Und wenn man den Bericht liest, dann hat die vermutlich ausgesehen wie ein KZ-Häftling, den man bei Kriegsende gerade noch so rechtzeitig befreit hat. Und die beiden Eltern wurden damals nur zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Also das lag dann auch vermutlich immer so im Ermessen des Richters oder vielleicht wie viel Aufmerksamkeit so ein Fall in der Öffentlichkeit erregt. Und wenn da die Leute entsprechend aufgeheizt und wütend waren, dann hat man vielleicht noch mal eine Schippe draufgelegt, um da wieder ein bisschen die Wogen zu glätten. Also da gab es vermutlich nicht so unbedingt eine einheitliche Regel.
Zurück zur Familie Breuer. Mit dem verstreckten Todesurteil hört es aber nicht auf. Wir hören nämlich nochmal von der Familie Breuer. Was passiert dann?
Ja, das stimmt. Also ich wollte eigentlich nur recherchieren, nachdem ich halt den Fall um den jungen Josef Breuer wieder aufgedeckt hatte. Was ist denn aus den anderen Familienmitgliedern geworden? Weil ich in dem Sachbuch, wo der Fall beschrieben ist, also es gibt quasi 2 Bücher, einmal ein Sachbuch, wo die ganzen Fakten drin sind. Und dann fand ich die Geschichte so interessant, dass ich auch nochmal einen separaten Roman darüber geschrieben habe. Und in dem Sachbuch wollte ich einfach nur so einen kleinen Stammbaum von 2-3 Generationen aufstellen und wollte dann auch die Sterbedaten von den Geschwistern oder den Eltern von dem Josef Breuer ermitteln. Und dabei habe ich halt herausgefunden, dass die ganze Familie vermutlich Ende der 1930er nach Trier gezogen war. Und das mutet ja zunächst mal etwas merkwürdig an, denn in Trier saß der ältere Bruder, der Michel, wegen Messerstecherei im Gefängnis. Der Josef und seine Mutter standen vor Gericht und der Josef wurde sogar hingerichtet. Also das ist ja eigentlich no place to be. Und ich vermute aber, dass dies in dem kleinen Hunsrückort in Gonzerath nach dem Mord an der Großmutter einfach nicht mehr ausgehalten haben. Also da kannte ja jeder jeden in dem Dorf. Und da war natürlich bei den anderen Mitbürgern sofort wieder die Erinnerung präsent, das ist der Sohn von der Erschlagenen oder das ist die Schwiegermutter und so weiter und so fort. Und die Familie wird spätestens dann einen sehr schlechten Ruf gehabt haben. Und so dass man dann vermutlich gesagt hat, okay, komm, lass uns woanders hingehen, Trier. Als Stadt bot ja eine gewisse Anonymität aufgrund der Größe, bot auch Arbeitsplätze und die Familie ist dann dahin gezogen. Und bei meiner Recherche habe ich dann plötzlich einen Zeitungsartikel gefunden von 1943, wo der Michel Breuer, also der ältere Bruder, gesucht wurde, steckbrieflich. Es gibt also eine Beschreibung von ihm, wie er aussah, wie groß er war und so weiter, wegen Mordverdachts an seiner Ehefrau. Und die beiden hatten knapp 9 Monate zuvor erst geheiratet und die wohnten auch alle zusammen in der Saarstraße 82 in Trier. Das konnte ich anhand von alten Adressbüchern belegen, noch 1966. Wohnten da Familienmitglieder. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich da vielleicht sowas Ähnliches wiederholt hat, nur eine Generation später, wie in den 30er Jahren in Gonzerath, nämlich dass Frau und Schwiegermutter aneinander geraten sind, auch aufgrund der räumlichen Enge. Und Der Michel Breuer, der ist nur Hilfsarbeiter gewesen. Also da wird auch der Verdienst nicht so gut gewesen sein. Und vielleicht gab es andauernde Existenznöte. Und also ich könnte mir gut vorstellen, dass da was Ähnliches passierte, dass einfach die beiden Frauen aneinander gerieten. Interessant dabei ist natürlich, dass beides Male die Mutter Breuer beteiligt war. Erstmal als Schwiegertochter und dann als Schwiegermutter. Jedenfalls die Tochter war dann plötzlich tot. Es steht auch in der Sterbeurkunde, die man in Trier ausgestellt hat, dass sie vergiftet worden sei. Und dementsprechend hat man dann im Juni 1943 den Michel steckbrieflich gesucht.
Kam es denn da auch zum Prozess? Denn Sie sprachen gerade viel davon, dass Sie sich was vorstellen könnten. Das hätte ja dann in so einem Prozess geklärt werden können.
Ja, genau. Soweit ist es in dem Fall nicht gekommen, denn der Michel Breuer hatte wohl einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er angekündigt hatte, sich das Leben nehmen zu wollen. Und tatsächlich hat man dann ein gutes Vierteljahr nach seinem Verschwinden am 3. Oktober 1943 seine Leiche in einem Waldstück bei Trier gefunden. Und aufgrund der langen Dauer, und es war ja Sommer gewesen und Frühherbst, war die Leiche vermutlich so verwest oder angefressen durch Tiere, dass man also keine Todesursache mehr ermitteln konnte. Und in der Sterbeurkunde steht dann auch drin, Todesursache nicht mehr feststellbar. Und dementsprechend gab es natürlich dann keinen Prozess.
Jetzt sind Sie ja Heimatforscher. Sie haben zahlreiche Bücher zu auch so ähnlichen Fällen schon geschrieben. Wie kommen Sie denn da an die Informationen? Das waren jetzt schon sehr viele Details, die ja eigentlich 90 Jahre zurückliegen.
Ja, genau. Also die Familienforschung mache ich jetzt seit etwas über 25 Jahren. Und in der Zeit habe ich natürlich viele Daten selbst gesammelt. Habe auch ein gutes Netzwerk von Kontakten mittlerweile. Und das zieht sich also von Trier über die Mittelmosel, ja, bis mindestens nach Kochen, würde ich sagen. Und nördlich davon in der Eifel, von Bitburg bis in die Vulkaneifel, auch südlich Hunsrück-Hochwald. Und da gibt's eigentlich immer jemanden, der jemanden kennt, der Daten hat. Also selbst wenn ich die Person jetzt nicht direkt kenne, man kennt sich untereinander, man tauscht Daten aus. Mal brauche ich Hilfe von jemandem, mal kann ich Daten zur Verfügung stellen. Und so geht das eigentlich relativ schnell. Also das kann man dann nicht vergleichen mit jemandem, der jetzt vor 2 Monaten angefangen hat, seinen eigenen Stammbaum zu verfolgen, weil ich halt inzwischen so viel Erfahrung habe, dass ich genau weiß, wo ich suchen und nachfragen muss. Dann ist es vielleicht eher noch die Frage, findet sich eine Sterbeurkunde jetzt noch im Standesamt Trier oder ist die schon so alt, dass sie ausgelagert ist ins Stadtarchiv? Das sind dann so eher die Feinheiten, aber ansonsten weiß ich jetzt relativ gut, wie ich da vorgehen muss.
Und was sind da so die wertvollsten Dokumente, also neben so Prozessakten zum Beispiel?
Ja, wichtig sind natürlich die Dokumente, auf die man sich quasi verlassen kann, also die Personenstandsurkunden aus den Standesämtern. Was da meistens, also jetzt zumindest in der Zeit, in der dieser Fall hier spielt, nämlich im 20. Jahrhundert, gut ist für den Forscher, dass normalerweise auf der Geburtsurkunde später auch das Sterbedatum und der Ort und die Sterbeurkunde verzeichnet ist. Weil dann, auch wenn das außerhalb jetzt beispielsweise von Trier stattfand oder hier in dem Fall Breuer, die Maria zum Beispiel, die wurde ja in Gonzerath geboren, das war damals das Standesamt Bernkastel-Land, wo die Geburtsurkunde erfasst wurde. Und als sie dann in Trier tot aufgefunden wurde, hat das Standesamt Trier diese Information nach Bernkastel-Kues übermittelt. Und das wurde dann da in der Urkunde nachgetragen. Und das spart einem natürlich, wenn eine Person weggezogen ist, unheimlich viel Zeit und Recherchearbeit, wenn man da dann ansetzen kann und weiß, wo sie gestorben ist. Und das ist dann immer ein guter Fund, sag ich mal.
Wie sind Sie denn überhaupt auf die Breuers gekommen? Also das ist ja eine sehr tragische Geschichte, aber dann auch wieder nur eine Nadel im Heuhaufen der ganzen Geschichten, die Sie finden könnten.
Genau.
Wie also, sind Sie darauf gekommen?
Das war reiner Zufall. Ich selbst bin in einem Nachbarort von Gonzerath aufgewachsen. Meine Tante und mein Onkel haben jahrzehntelang in Gonzerath selbst gelebt und die habe ich auch oft besucht. Und von daher hat mich dann natürlich der Fall sofort interessiert, als ich ihn gefunden habe. Und auf den Fall gestoßen bin ich zufällig, weil ich nämlich vorher einen Fall recherchiert habe, der in der Zeit 1908 bis 1910 spielte, auch ein Schwurgerichtsprozess. Und der damalige Angeklagte, der hieß Josef Breuer oder Peter Josef Breuer, wurde aber meistens nur Josef Breuer genannt. Und der war zweimal zum Tode verurteilt worden. Das war also quasi die Information, die ich hatte. Und so bin ich in ein Internetportal, in dem historische Zeitungen digitalisiert sind und die man dann also nach Stichworten durchsuchen kann, bin ich in dieses Portal gegangen und habe für die 1930er Jahre einfach nach Josef Breuer Mordprozess gesucht. Und siehe da, wen habe ich gefunden? Nicht den, den ich eigentlich gesucht habe, sondern den mehr oder weniger gleichnamigen jungen Josef Breuer aus Gonzerath. Und das ist ja jetzt genau 90 Jahre her, seit er die Großmutter erschlagen hat. Und ich bin in dem Nachbarort aufgewachsen. Aber ich habe nie etwas über diesen Fall gehört. Mein Onkel oder meine Tante haben mir nie etwas darüber erzählt. Also das kam für mich quasi aus dem Nichts und hat sich dann im Zuge der weiteren Recherchen als so interessant herausgestellt, dass ich gesagt habe, okay, das muss auch noch unbedingt aufgearbeitet werden.
Und wenn ihr mehr zur Geschichte der Breuers lesen wollt, das Buch von Jörg Matthias Braun trägt den Titel Ein ungeheuerlicher Mord in Gonzerath. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes.
Mehr Infos zu dem Fall Breuer und anderen Verbrechen in der Region findet ihr natürlich wie immer auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns auch gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.